Okay, fangen wir mal an und beschäftigen uns noch ein bisschen mit dem Thema der Tausch am Kreuz. Ich habe ja gestern darüber gesprochen, dass mit dem Tod Jesu am Kreuz zwei Dinge passiert sind. Er hat sich mit uns identifiziert und dann ist ein Tausch geschehen. Das, was auf uns lag, kommt auf ihn, das, was auf ihm lag, kommt auf uns. Das ist sozusagen das Prinzip, was da geschehen ist, ja. Also Römer 8, 32 drückt es in einem Satz aus, was alles im Kreuz drin ist, nämlich alles. Da steht, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja. Und dieses alles ist natürlich interessant, das mal auszuloten. Was ist denn jetzt alles? Um was geht's da bei dem alles? Und das sind jetzt verschiedene Dinge, die wir noch anschauen wollen. Was ist denn alles in dem drin, was Jesus gemacht hat? Sagt mir doch mal von euch was. Was sagt ihr, was bedeutet dieses? Er hat uns alles geschenkt. Er hat uns seinen Sohn geschenkt. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Mit ihm, mit dem, was er getan hat. Jetzt wollen wir das mal verdünnen und auflösen. Vergebung. Vergebung, was noch? Vergebung, Erlösung, das mache ich mal ins eine. Ja, was noch? Ja, Barmherzigkeit, Vergebung, Gnade, aber jetzt außerhalb von Vergebung, was gibt es noch? Was? Heilung. Ja, was noch? Ewiges Leben. Sieg. Ja. Was noch? Befreiung. Genau. Was noch? Autorität. Fällt euch noch was ein? Weisheit. Ja, das schreibe ich jetzt mal nicht als extra Punkt auf. Weisheit. Freude, Friede, Gerechtigkeit. Gut. Schauen wir es etwas genauer an. Also das Erste, wir machen das mal so. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Da gibt es ein schönes Booklet, das ist auch so drin. Also das ist jetzt nicht alles auf meinem Mist gewachsen hier. Also das Negative ist auf Jesus gekommen, das Positive ist auf uns gekommen. Ja? Das ist das einfache Prinzip von Stellvertretung und Tausch, von dem Opfer. Das ist das Kreuz. Das Negative kommt auf Jesus, das Positive auf uns. Ich gebe euch mal eine Stelle, ihr schlagt sie nach und sagt mir, was ist auf Jesus gekommen, was kommt auf uns? 2. Korinther 5, 21. Wenn ihr das mal bitte aufschlagt und mir vorlest. 2. Korinther 5, 21. Was kommt auf Jesus? Sünde, was kommt auf uns? Genau. In dem Vers ist das super ausgedrückt, ne? Also, das ist das Erste. Den, der Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Oder Epheser 1, 7 heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist unser größtes Problem, ist beseitigt. Das, worüber wir auch gestern schon gesprochen haben. Und das ist keine Nebensache, das ist wirklich das Wichtigste. Das hat unser Todesurteil aufgehoben. Ja? Wir haben Gerechtigkeit und das ist nicht eine Gerechtigkeit, die vor uns besteht, sondern die vor Gott besteht. Wenn wir vor Gott stehen, sieht Gott nichts Ungerechtes mehr an uns. Das ist unglaublich. Er schaut auf uns, sieht nichts Ungerechtes mehr an uns. Wir können in seiner Gegenwart, in seinem Licht, in seinem Feuer bestehen. Okay, was steht in Jesaja 53, Vers 5. Jesaja 53, Vers 5. Kann mal jemand vorlesen? Wow, super, das hast du auswendig gesagt, oder? Okay, also ich wollte jetzt auf den einen Teil, das hast du gesagt, was kam auf ihn? Die Strafe. Und was kommt auf mich? Frieden. Strafe kommt auf ihn, Frieden kommt auf mich. Frieden ist im Deutschen so ein etwas schwaches Wort. Was ist das hebräische Wort für Frieden? Shalom. Und Shalom ist viel mehr. Das ist ein friedevoller, versöhnter, heilvoller Zustand mit Gott. Gott ist Shalom. Das kommt auf mich. Ja? Strafe auf Jesus. Also das ist, in Römer 5, Vers 1 heißt es so, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott bedeutet, Gott hat überhaupt nichts gegen mich. Ich habe nichts gegen ihn. Er sucht mein Heil, er gibt mir sein Heil. Ich habe Frieden, ich kann in seiner Gegenwart sein, ohne dass er was gegen mich hat. Er hat mich angenommen, ja. Jesus hat mir Frieden gegeben und ich würde sagen, auf drei Ebenen habe ich Frieden. Das eine habe ich gerade schon gesagt, Frieden mit Gott, ich bin versöhnt mit Gott. Und ihr wisst ja, wie sich das anfühlt, wenn man Frieden mit jemandem hat, mit dem man keinen Frieden hatte. Kennt ihr das? Ich musste das vor kurzer Zeit selber durch. Gott hat mir so auf die Füße getreten, über längere Zeit hin, dass ich mich mit jemandem versöhnen muss, wo seit längerer Zeit was offen war. Und ich habe lange Zeit gedacht, ich habe eigentlich recht, der muss sich mit mir versöhnen. Und aber Gott war anderer Meinung. Und ich habe lange Zeit versucht, das irgendwie auszublenden und Gottes Geist da irgendwie mit ihm zu diskutieren. Habt ihr das auch schon mal gemacht, ja? Und wer gewinnt? Hoffentlich der Herr, ja. Auf jeden Fall lässt der Herr sich nicht umstimmen, auch über Jahre hin nicht. Das ist das Problem. Und ich musste mich dann aufmachen und mich versöhnen mit diesem Menschen. Und ich habe echt Angst gehabt. Wisst ihr das? Ich habe echt Angst gehabt. Was passiert da jetzt? Wird jetzt nochmal alles aufgerollt. Ist nochmal eine riesige Diskussion. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor mir selber, dass ich vielleicht wieder blöde Kommentare mache. Und ich hatte wirklich Angst davor. Ich habe gebetet. Oh, ich sag euch, ich habe echt gebetet. Nicht so, weil ich musste, sondern ich habe gebetet, Herr, bitte, erbarm dich. Und als ich das erste Mal dort angerufen habe, war niemand da. Nur mal Frist gehabt. Aber schließlich kam es zu einem Treffen und ich bin wirklich mit Furcht und Zittern da reingegangen. Und es ist dann alles viel, viel besser gewesen, als mir das je erhofft habe. Ehrlich. Und es war dann, ja, ich konnte mich entschuldigen und es ist gegenseitig was geflossen hin und her. Wir haben am Schluss gebetet, haben uns in den Arm genommen und uns versöhnt. Oh, und das ist so ein gutes Gefühl. Frieden. Frieden. Vielleicht gibt es auch jemand bei dem Gott euch auf die Füße tritt, dass ihr das tun müsst, ja. Frieden mit Gott und Frieden mit anderen. Frieden mit unseren Geschwistern. Und Frieden, praktisch geht Frieden tatsächlich nur so, dass ich auf mein Recht verzichte. Das ist das Problem. Und als ich mal selber eine Zeit habe, wo ich ganz heftige Sachen erlebt habe, auch in meinem Leben, wo andere mir Unrecht getan haben, habe ich gesprochen mit jemand darüber und der hat mir Folgendes gesagt. Du hast das Recht, beleidigt zu sein und traumatisiert zu sein bis an dein Lebensende. Ich verstehe dich. Du hast das Recht dazu. Wirklich, also der hat mir glaubhaft erklärt, dass er mich versteht, dass rein vom medizinisch-seelsorgerlichen Standpunkt her ich Recht habe, dass die anderen wirklich mies waren. Und er hat gesagt, und du hast das Recht, bis an dein Lebensende traumatisiert und beleidigt zu sein. Du hast das Recht. Aber was bringt dir das? Ich habe gedacht, stimmt, ich habe vielleicht das Recht dazu, aber was bringt mir das eigentlich? Genau, es bringt mir wahrscheinlich einen frühzeitigen Tod, weil ich dann irgendwann an Krebs, an Magenkrebs sterbe, weil ich mich dauernd ärgere. Und hat die Entscheidung gebraucht, zu vergeben und Frieden zu machen, Frieden zu suchen. Und diese Entscheidung war eine sehr gute Entscheidung. Ja, das habe ich dann gemerkt, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe und da durchgegangen bin. Es war auch nicht so ganz einfach. Kam ein Frieden und eine Freiheit. Ja, das ist, wahrscheinlich habt ihr das auch schon erlebt. Aber das ist dieser Frieden, der auch möglich ist durch das, was Jesus gemacht hat. Er hat auf sein Recht verzichtet, komplett. Und wir kriegen Frieden dadurch, indem wir uns versöhnen und auch auf unser Recht verzichten. Auch in der Gemeinde, auch in der Ehe, auch in Beziehungen und so weiter. Leider hört das jetzt meine Frau, das war eigentlich nicht geplant, aber es ist so. Ja. Wir kriegen nur Frieden, wenn wir auf unser Recht verzichten. Und auch da in der Ehe ist es tatsächlich so, immer wieder kommt nur dann Frieden, wenn einer oder beide anfangen, auf ihr Recht zu verzichten. Ja. Und wir haben auch Frieden. Der dritte Aspekt von Frieden ist Frieden mit uns selber. Manche haben gar keinen Frieden mit sich selbst. Kein Frieden mit ihrer Vergangenheit. Kein Frieden mit ihrem Leben, wie es bisher abgelaufen ist. Und kein Frieden mit in ihrem Gewissen. Kein Frieden mit sich selbst. Und Gott hat auch einen Frieden für dich mit dir selbst. Du kannst dich versöhnen mit deinem Leben. Weil in unserem Leben bleiben immer viele Dinge offen, die wir gerne anders gehabt hätten. Und Visionen, die sich nicht erfüllt haben. Wünsche, die nie gekommen sind. Pläne, die nicht gekommen sind und die auch nicht mehr kommen. Sachen, von denen wir uns verabschieden müssen. Vielleicht wohnst du nicht an dem Ort, wo du wohnen möchtest. Vielleicht haben sich Dinge nicht entwickelt, wie du wolltest. Aber durch Jesus kannst du einen Frieden darüber finden. Sagen, ich versöhne mich mit meinem eigenen Leben. Auch das hat Jesus getragen. Auch das Versagen da drin, auch die unerfüllten Dinge da drin, auch die Visionen, die nicht gekommen sind, vielleicht auch deinen Ungehorsam, über den du traurig bist bis heute, hast du vielleicht nicht das in deinem Leben hervorgebracht, was Gott wollte. Wir können uns selbst damit versöhnen, weil du wirst auch da nicht durch Werke gerecht, sondern durch Gnade. Also auch da gibt's einen Frieden. Du kannst einen Frieden finden mit deinem eigenen Leben. Und Ruhe finden darüber, dass bestimmte Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten oder du sie gewollt hast. Auch das ist in Gottes Gnade drin. Und Vergebung dafür. Also Frieden mit dir, Frieden mit Gott, Frieden mit anderen. Das ist das. Strafe liegt auf ihm. Wir werden nicht mehr gestraft und wir brauchen auch nicht Strafen. Ja? Wir brauchen auch niemand Strafen. Okay, dann eins wurde schon gerade gesagt, wurde es oder auch schon gesagt, Johannes 3, Vers 16, die Stelle kennt ihr auch auswendig. Er hat ihn gegeben. Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Er gab ihn in den Tod, musste man ergänzen. Und was kriegen wir dafür? Wir werden nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also der Tod kommt auf Jesus und ewiges Leben auf uns. Und wenn man schon länger Christ ist, denkt man, naja,
ewiges Leben, okay, diese Stelle, das kennen wir schon, aber ewiges Leben ist das Allerbeste. Stellt euch doch vor, dass es hat, kein anderer hat so eine Hoffnung. Wir hatten das auch in einem Gespräch, selbst Moslems, die meinen, sie bringen sich selbst um, reißen Leute mit in den Tod, sie können sich nicht sicher sein, wird Allah sie in den Himmel holen? Sie wissen es nicht, keiner weiß es, keiner hat Heilsgewissheit. Wir können wissen, wir haben ewiges Leben. Dann Galater 3, Vers 13. Kann das jemand lesen? Galater 3, Vers 13.
Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist.
Weiter.
Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen.
Okay, danke. Also was ist auf Jesus gekommen?
Fluch und auf uns?
Segen.
Fluch ist ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Ist viel drin enthalten in diesem einen Vers, weil bei diesem Fluch geht es nicht um menschlichen Fluch, da geht es um Gottes Fluch. Da geht es um das, was Gott verflucht. Das ist auf Jesus gekommen. Wisst ihr, dass vor allen Dingen Gott verflucht? Gott verflucht Dinge. Mich so erstaunt an. Ja. Da geht es nicht um das, wenn Menschen einen Fluch aussprechen, wenn ihnen der Hammer auf den Fuß fällt. Gott flucht, verflucht Dinge und das bedeutet, er spricht sein absolutes, ewiges Missfallen über Dinge aus. Er sagt, wenn er Dinge verflucht, dann sagt er, das geht mir komplett gegen den Strich. Das ist ein Ekel, ein Gräuel für mich, mit dem habe ich nichts zu tun. Das ist so komplett von mir geschieden, von meinem Reich geschieden. Damit habe ich in Ewigkeit nichts zu tun. Und mit Menschen, die damit was zu tun haben, will ich auch nichts zu tun haben. Das ist ein Fluch. Das ist, kann man sich gar nicht scharf genug vorstellen. Das ist das schärfste Missfallen, was Gott zum Ausdruck bringen kann, ist, wenn er sagt, ich verfluche das. Ja? Und wir finden in der Bibel verschiedene Dinge, die Gott verflucht. Und das Erste, was er verflucht, ist, er verflucht den Teufel. Er verflucht die Schlange. Er sagt, verflucht bist du. Du sollst auf den Bauch kriechen und Erde fressen. Also der erste Fluch trifft den Teufel. Und alles, was zu ihm gehört und alles, was zu dieser Schlange gehört, hat Gott verflucht und sagt damit, das ist das Ekligste, damit habe ich nichts zu tun, das ist widerlich für mich, das ist ein Gräuel. Und dann verflucht Gott das Nächste. Das ist, er verflucht alle, die Abraham verfluchen. 1. Mose 12. Gesegnet bist du und alle, die dich segnen, sollen gesegnet sein. Und ich verfluche alle, die dich verfluchen. Habt ihr das schon mal gesehen? Ihr kennt das wahrscheinlich. Und alle, die Abraham und seine Nachkommen, die jüdischen Nachkommen verfluchen, sind unter dem Fluch Gottes. Sage ich euch was Neues an der Stelle oder nicht? Scheinbar. Habt ihr die Stelle noch nicht gelesen? 1. Mose 12. Vers 3. Ich will dich segnen. Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das heißt, Gott sagt hier, ich verfluche den, der dich verflucht, Abraham. Und er weitet das später aus aufs Volk Gottes, aufs Volk Israel. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo Bileam versucht, das Volk Gottes zu verfluchen und es nicht schafft, weil sie unter dem Segen Gottes sind. Er sagt, ich kann nicht. Ich kann nicht verfluchen, was Gott gesegnet hat. Unmöglich. Ja, das ist eine interessante Geschichte, weil Bileam ein echter Prophet war. Er war kein falscher Prophet, er war ein echter Prophet. Er hat gesegnet, was Gott segnet und verflucht, was Gott verflucht. Und er hat die geistlichen Prinzipien verstanden von Fluch.
Er wusste, ich kann das Volk Israel nicht verfluchen, weil Gott das Volk gesegnet hat. Also was muss ich tun, damit das Volk Israel unter einen Fluch kommt? Was muss ich tun? Und er gibt dem Balak einen Rat. Er sagt, bring Götzendienst in das Volk. Bring deine Frauen in das Volk und mit den Frauen Götzendienst. Und dann, wenn sie sich darauf einlassen, wirst du diesen Segen Gottes über ihnen brechen und Gott selber wird ihr Feind sein. Und das hat er gemacht. Da sind die midianitischen Frauen reingekommen, die das Volk Israel mit den Götzendienst getrieben und sofort war Gottes Gericht da. Versteht ihr das, was da abgegangen ist? Dieser Mann hat die geistlichen Prinzipien von Segen und Fluch verstanden. Er wusste, Fluch braucht eine Grundlage durch Sünde, durch Ungehorsam. Und das hat er reingebracht ins Volk Gottes und dadurch wusste er, wird Gott selber seinen Fluch bringen. Und dann kann ich fluchen. Es ist also ein wichtiges Thema, kann ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, aber Fluch, Gott hat das verflucht, hat die verflucht, die sein Volk verfluchen. Und ich glaube, dass es ein wichtiger Aspekt ist, was zum Beispiel unsere Vergangenheit im deutschen Volk angeht. Wir sind durch die Verfluchung des Volkes Israel als Volk unter den Fluch Gottes gekommen, ja. Und ich weiß, dass in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten viel Buße auch geschehen ist, stellvertretende Buße. Aber wir können, und das ist auch gut, ja. Ich glaube, dass die erste Generation unserer Gründungsväter unseres Landes erkannt hat, sie müssen Israel segnen. Und das auch getan haben. Aus einer Armut in unserem eigenen Land raus, unter Adenauer, wurde Israel gesegnet mit viel Geld, also verhältnismäßig viel Geld. Und mit einer Freundschaft, was eigentlich nicht zu erwarten war. Und ich glaube, dass dadurch der Segen Gottes auf unser Volk kam. Und wenn wir uns davon verabschieden, wird genauso gut der Fluch Gottes wiederkommen. Ja? Wir können uns das nicht erlauben, aber auch persönlich können wir uns das nicht erlauben. Wir müssen uns von diesem Fluch in unserem Leben trennen, wenn das in unserer Vergangenheit da ist. Ja? Diese Art von Nazi-Schuld, ich glaube, wir müssen das ausrotten aus unserem Leben und vor Gott bringen, auch stellvertretend. Ich musste das selber auch tun. Ich musste die Schuld meiner Väter vor Gott bekennen. Das bedeutet nicht, dass meine eigene Schuld, das ist nicht meine eigene Schuld gewesen, ja. Aber in Gottes Wort geht die Stellvertretung oder diese Identifikation auch in diese Richtung, dass ich weiß, ich gehöre zu meiner Familie, ich gehöre zu meinem Volk und ich sage nicht, das geht mich alles nichts an. Ja, Nehemia, als er betet vor Gott, und das ist eine Generation, viele Generationen oder eine Generation später nach dem Gericht Gottes sagt, ich und meine Väter, wir haben gesündigt. Nicht meine Väter, geht mich nichts an. Sondern ich und meine Väter. Daniel betet genauso in Daniel 9. Ich und meine Väter. Und genauso müssen wir auch vor Gott stehen und sagen, ich und meine Väter. Und wenn solche Schuld in eurem Leben noch nicht bereinigt ist oder von euren Vorfahren, bringt das vor Gott. Ja, mein Vater heißt mit zweiten Vornamen Adolf. Warum? Weil er am 20.04. geboren ist. Hat er diesen Namen verpasst gekriegt aus seiner Familie, weil da auch Nazis waren. Und er hat dieses Ding geschrieben gehabt über sich. Du bist ein Adolf. 20.04. am selben Tag geboren wie Adolf Hitler. Und es wurde ausgesprochen über ihm und da war ein Erbe da in unserer Familie und ich habe auch vor Gott gestanden. Er selber ist gar nicht, hat sich auch davon distanziert, ja, ziemlich früh schon auch als Kind. Aber ich habe auch gesagt, Herr, dieses Erbe will ich nicht haben in meiner Familie. Herr, ich und meine Väter, wir haben das gemacht und haben was ausgerufen über uns, was ich nicht will. Und wir segnen dein Volk. Wir fluchen ihm nicht. Also wenn da noch was offen ist, bereinigt das. Ihr habt das gute Buch vom Jobst Bittner da stehen in eurem Bücherstand, Die Decke des Schweigens. Wer da mehr drüber wissen will, das ist sehr gut zu lesen, ja. Dass wir diese Decke des Schweigens über unserem eigenen Leben, über unsere Familie aufdecken und da Flüche ausräumen. Ist das was Neues für euch? Nein, ne? Also ich bin mir nicht so ganz sicher gewesen. Ist nicht neu, okay. Also, dann ich fasse noch weiter zusammen. Die Ablehnung
von Gott kam auf Jesus.
Und Ablehnung vom Vater, Trennung vom Vater. Und
für uns gab es Annahme. Oder es geht sogar noch weiter, Adoption.
Gott hat uns angenommen. Der Zorn ist weg, Gott hat uns angenommen als Kinder. Zum Beispiel Epheser 1, Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt zur Kindschaft und er hat uns begnadigt oder hat uns angenommen in dem Geliebten. Krankheit
kommt auf Jesus. Heilung für uns. Scham kommt auf Jesus. Also Krankheit, ihr kennt die Stelle, hat schon unsere Schwester zitiert in Jesaja 53. Aber auch Scham kommt auf ihn und auf uns kommt Herrlichkeit. Scham. Jesus ist nicht übrigens mit
einem Lendenschurz, Tarzan-Lendenschurz gestorben. Die Gekreuzigten wurden komplett nackt aufgehängt. Und die ganze Scham, stellt euch das vor, so zu hängen da, verachtet von Menschen, Gottes Wort macht es klar, er ist verachtet und der Verachtetste von allen gewesen. Diese Scham hat Jesus auf sich genommen und da ist auch für uns Heilung von Scham da. Ich glaube, dass manche Leute in ihrem Leben eine Wunde in sich tragen, wo ihre Würde mit Füßen getreten wurde, wo ihre Würde irgendwie verletzt wurde, wo Menschen sie so behandelt haben wie, ja, dass da was zerbrochen ist in ihnen. Und in dem Kreuz ist auch eine Heilung von dieser Scham und von dieser gebrochenen Würde. Und wir können eine Wiederherstellung empfangen von dieser Würde als Kinder Gottes. Wenn das bei dir der Fall ist, das ist für dich offen. Der letzte oder noch zwei Punkte.
Der Punkt Armut kam auf Jesus, Reichtum auf uns
und
Niederlage auf Jesus und Sieg für uns.
Ja, Reichtum ist nicht unbedingt materieller Reichtum, ist unter Umständen auch mit da drin, aber es ist der Reichtum, den Gott Reichtum nennt. Und das ist unter Umständen was anderes. Ja. Gottes Reichtum ist nicht in jedem Fall Geld. Gottes Reichtum ist unter Umständen was ganz anderes. Im Gegenteil, Gottes Wort zeigt uns, wir sollen uns nicht Schätze sammeln und wir sollen uns nicht auf Reichtum, materiellen Reichtum ausrichten. Wir sollen zufrieden sein, wenn wir genug haben zu essen und zu trinken und ansonsten davon ausgehen, dass wir nichts mitnehmen. Und Gottes Reichtum, sein Segen, sein reicher Segen ist unter Umständen was anderes. Und Niederlage und Sieg. Sieg ist auch nicht, dass ich für jeden Menschen unbedingt siegreich aussehe und immer oben auf der Sahne schwimme, sondern das bedeutet, dass ich Sieg habe, Sieg über Sünde wurde schon gesagt, dass ich Sieg in Jesus habe, dass ich auf seiner Seite stehe, dass die Sklaverei, das Joch von Sklaverei über mir gebrochen ist. Das Joch von anderer Herrschaft über mir und ich kann auch frei und siegreich sein, hatten wir in der Mittagspause gesprochen, wenn ich im Gefängnis bin. Ja, ich kann selbst dort Sieger sein und es wird von Bonhoeffer berichtet, dass er aus seiner Zelle tritt, schreibt er und er sagt, die Wärter sagen mir, ich trete raus wie ein König aus der Zelle. Ich fühle mich gar nicht so, aber die nehmen mich so wahr. Ja, also Sieg, Triumph, wir werden alle Zeit umhergeführt, im Triumphzug mit Christus, 2. Korinther 2,14. Und er offenbart den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns. Das ist das, was, also noch nicht alles, aber ich höre jetzt hier mal auf, was im Kreuz für uns drin ist. Gerechtigkeit, Frieden, ewiges Leben, Segen, Annahme, Heilung, Herrlichkeit, Reichtum und Sieg. Das ist schon ganz gut, würde ich mal sagen. Ja. Also, und das haben, sind wir alles losgeworden. Sünde, Strafe, Tod, Fluch, Ablehnung, Krankheit, Scham, Armut und Niederlage sind wir losgeworden. Das ist gut, oder? Ja. Und jetzt, die Frage ist, wie kriegen wir daran Anteil? Ich habe das gestern schon gesagt, du kriegst das als Anteil durch Glauben. Also ich würde mal sagen, durch Buße und Glauben. Durch Buße. Buße ist aber nicht, dass wir uns selber peinigen und sagen, wir sind schlecht. Buße bedeutet Umkehr. Und durch Buße entziehen wir dem Feind Grundlagen. Das ist das Wichtige. Also wenn wir Dinge erkennen in unserem Leben, die nicht gut sind, und wir tolerieren das, dann behält der Feind da ein Anrecht. Ja, das bedeutet, dass er legal sagen kann, hier ist mein Reich. Versteht ihr das? Nochmal hier zurück. Wenn wir Sünde in unserem Leben tolerieren oder Dinge, die nicht gut sind, wo wir wissen, Gott ist dagegen, dann hat der Feind seinen Haken da drin. Und er wird den nicht loslassen, weil das legal sein Haken ist. Wenn wir das aber ausräumen, wenn er nicht weiß, der Herr ist nicht dafür, jetzt zum Beispiel, wo ich muss mich versöhnen. Wenn ich das toleriert hätte in meinem Leben, hätte der Feind einen Haken in meinem Leben gehabt und behalten. Ein legales Anrecht, mich zu foltern, sagt Jesus. Ja, wenn ich mich nicht versöhne. Und wie räume ich dieses Anrecht, wie räume ich diesen Foltergeist sozusagen weg? Den kann ich nicht austreiben. Ich muss Buße tun, beziehungsweise dem Herrn an der Stelle da gehorchen und sagen, ich versöhne mich, und dann verliert der Feind sein Recht. Ja? Und das Reich Gottes bricht rein. Die Werte des Reiches Gottes brechen rein. Heilung bricht rein. Ich glaube, dass Heilung damit reinbricht, wenn wir Sachen ausräumen, die nicht von Gott sind. Und so kriegen wir das, wenn der Heilige Geist dir Dinge zeigt, die nicht in Ordnung sind bei dir. Bring's in Ordnung. Tu Buße. Das heißt, bitte Gott um Vergebung. Wenn es nötig ist, bitte Menschen um Vergebung. Und dann empfange das Ganze durch Glauben. Und dann kommt es immer mehr. Also durch Buße und Glauben, das ist bekommen wir das. Nicht dadurch, dass wir uns jetzt anstrengen und das erarbeiten wollen, dadurch, dass wir das jetzt anstrengen und uns anstrengen und das erarbeiten wollen, kommen wir unter neuen Fluch. Das ist das Problem. Weil dann vertrauen wir wieder neu auf Fleisch, und verflucht ist der auf Fleisch vertraut. Also du kriegst es nicht dadurch, sondern durch Glauben. Okay. Ich denke, wir machen hier jetzt Schluss. Und ich würde gerne das in ein Gebet zusammenfassen. Und ich glaube, das lasst uns nochmal einen Augenblick Zeit nehmen und irgendwie hören, was Gott tun will. Ich denke, wir machen Folgendes. Ich würde euch gerne in ein Gebet führen, und zwar folgendermaßen. Wir sprechen aus, wir bekennen, dass wir diese ganzen Dinge Gott geben oder Jesus geben. Zu sagen, Jesus, ich gebe dir das alles. Ich lasse das, oder ich sehe, das ist auf dich gekommen. Und ich gebe dir das, meine Sünde, meine Strafe, meinen Tod, jeden Fluch, der auf mir liegt, jede Ablehnung, jede Krankheit, jede Scham, Armut und Niederlage, ich gebe es dir. Und ich empfange von dir, dass wir das einfach bekennen und aussprechen miteinander. Ich denke, solche Bekenntnisse sind wichtig, damit ist nicht alles schon geregelt dann, aber solche Bekenntnisse sind trotzdem wichtig und die können was markieren im Geist. Wenn ihr das damit einig seid, fände ich es gut, wir würden aufstehen und gemeinsam beten. Und ich würde das einfach vorsprechen und ihr sprecht es nach, okay? Können wir das so machen?
Ja.
Ja. Jesus, ich komme zu dir. Danke, dass du für mich gestorben bist. Und dass darin alles für mich ist. Ich gebe dir meine Sünde, meine Strafe, meinen Tod, jeder Fluch, der auf mir liegt, jede Ablehnung, Krankheit, Scham, meine Armut, meine Niederlage. Sie liegt auf dir. Und lasst uns das innerlich sehen, wie es auf Jesus liegt, was wir ihm gegeben haben. Auf Jesus, der am Kreuz hängt. Und lasst uns loslassen an ihn. Vielleicht gibt es konkrete Dinge, die der Heilige Geist dir zeigt. Und schließ das da leise mit ein und sage, ich gebe dir das, Jesus, ich gebe dir das. Was ich wollte, ich dir das schon lange loslassen, ich gebe dir das jetzt. Es liegt auf dir. Okay, dann beten wir weiter. Und Jesus, ich empfange von dir. Deine Gerechtigkeit, deinen Frieden, ewiges Leben, deinen Segen, deine Annahme, deine Heilung, deine Herrlichkeit, deinen Reichtum und deinen Sieg. Ich empfange das als dein Kind in Jesu Namen. Amen. Und lasst uns auch spüren, wie wir der Heilige Geist das bestätigt. Lasst uns das spüren, wie der Heilige Geist das bestätigt und in unserem Geist und wir wissen, das ist die Wahrheit. Und ich segne euch in Jesu Namen damit, dass das in eurem Herzen ist und dass der Heilige Geist euch das bezeugt. Amen.